Der Rasenfunk. Kurzpass. Was ist eigentlich los in der französischen Liga? Das wollen wir heute klären mit David Frogier de Pont-le-Voix von 93 unter anderem und intimer Frankreich-Kenner hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 97. David, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Guten Abend. Und hallo, liebe Hörer.
Und Hörerinnen natürlich.
Und Hörerinnen, ja. Aber neulich hat tatsächlich jemand Hörer und Hörerinnen gegrüßt.
Ja.
Und das ist mir auch aufgefallen, dass das gar nicht so oft vorkommt im Rasenfunk. Und ja, ich fand das sehr nett. Hab mich gefreut. Ich habe mich angesprochen gefühlt. Insofern, hallo ihr da draußen.
Ja, ich habe es mir antrainiert, immer beide Geschlechter zu nennen. Und aber tatsächlich, manche Gäste haben es noch nicht so drauf. Es hat sich auch noch nicht so weit verbreitet über andere Podcasts.
Ich meinte generell einfach die Hörer zu grüßen. Also meistens, wenn du einen Gast hast, begrüßt er dich und du begrüßt. Also,
deswegen hast du dich auch angesprochen gefühlt. Okay. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, richtig.
Habe ich nicht angesprochen gefühlt.
Fand ich auch sehr nett. Vor allem, das ist so ein nettes Winken des Gastes ins nicht vorhandene oder nicht sichtbare Auditorium. Mag ich eigentlich ganz gerne.
Genau.
Und ich habe mir quasi mit dem Intro so eine Showtreppe gebaut. Und die komme ich runter und dann brüllt mich Nobby Dickel da weg im letzten Schlusskonferenz-Intro, aber ansonsten.
Aber ich freue mich riesig, dass ich über die französische Liga sprechen kann mit dir, weil sonst will niemand mit mir sprechen.
Grüße an der Stelle.
Grüße
an so ein Nebenprojekt von dir, so ein kleines Nischenprojekt namens 93.de. An der Stelle nochmal sehr empfohlen. Ja, wir wollen über die Ligue 1 sprechen und da ich weiß, dass du über beide Ohren voll bepackt bist mit Wissen zu dieser Liga, wollen wir auch gar nicht viel Zeit verlieren. Wir gucken uns mal die Tabelle an und ich greife mir ein paar Vereine raus, bevor du freestylen darfst. Ganz oben thront Paris Saint-Germain. Die haben noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Sie haben die meisten Tore erzielt, 32 nach 9 Spielen. Sie haben die wenigsten Tore kassiert, 6. Mbappé und Neymar führen gemeinsam die französische Torjägerliste an. Das ist ja ultra langweilig.
Ja.
Und gut, liegt das nächstes, jetzt gut, nur am Kader oder kann man daraus auch schließen, dass Thomas Tuchel da einen sehr guten, gelungenen Einstand feiert?
Ja, also ich habe mir jetzt tatsächlich zur Vorbereitung auf das Gespräch mit dir nochmal das Kapitel von Tuchel in Tobi Eschers Buch Zeit der Strategen durchgelesen, weil ich nochmal meinen Eindruck abgleichen wollte mit Tuchel, so wie ich ihn wahrgenommen habe. Und ich war sehr dankbar, dass tatsächlich in dem Kapitel auch durchaus rauskam, dass Tuchel jemand ist, der ein passionierter Mensch des Fußballs ist, aber nicht unbedingt immer einfach in der Kommunikation, dass er gerne mit Menschen trainiert, die voll für den Fußball brennen und auch zeigen, dass sie das wollen und mit Funktionären zu tun hat, die voll für den Fußball brennen. Und insofern konnte man sich ja durchaus fragen, ist der da eigentlich in Paris an der richtigen Stelle, wo ein Neymar spielt, der bekanntlich lieber gepokert hat, als sich das Spiel anzuschauen, wo sie dann Meister wurden, da war er verletzt, wo ein Rabiot spielt, der sagt, nö, also als Ersatzspieler für die Nationalmannschaft, da habe ich keinen Bock, also auf der Warteliste, da trete ich lieber ganz von zurück. Und wo der Präsident Al-Khalifi eigentlich der Tennispräsident des katarischen Fußballverbands ist und sowas. Also passt er dahin. Und es ging auch genauso los, wie man es befürchten hätte können in der Transferphase.
Das heißt nur noch Vollkorn am Buffet oder nee, nicht mal Vollkorn, ist ja auch vielleicht wahrscheinlich irgendwelche Körner.
Ja, er hat den Trainingsraum vergrößert, damit alle zusammen trainieren können, also den Fitnessraum
anscheinend. Okay, das ist ja nicht
solche Maßnahmen. Ja. Nö, also aber kommen wir gleich noch drauf. Also jedenfalls, aber was halt in der Transferphase haben sie nicht das eingekauft, was sie eigentlich gebraucht haben. Unter anderem, weil sie immer noch unter diesem Financial Fair Play Schwert hingen. Sie mussten, ich glaube, für 64 Millionen haben sie Spieler verkauft und nur für 52 Millionen eingekauft. Wobei das, also die großen Knaller sind es jetzt halt dann irgendwie auch nicht. Ne? Also Buffon, Kehrer, Bernat, noch irgendjemand?
Choupo-Moting.
Genau, die größte Kanone von allen, Choupo-Moting. Und was sie eigentlich brauchen, ist ein defensiver Mittelfeldspieler, ein Sechser, ein Arbeiter. Weil Motta ist gegangen. Und da haben sie niemanden. Da haben sie Rabiot, da haben sie Verratti, das sind beides eher kreative Leute. Tuchel hat anfangs versucht, oder Marquinhos da ein bisschen in die Mitte zu ziehen. Und eigentlich haben sie keine, da fehlt ihnen eindeutig was. Das hast du auch gegen Liverpool gesehen. Das war ja vermutlich das Spiel, was einige auch mitbekommen haben jetzt von den Hörern. Hast du es gesehen?
Ja, 13-2 ja. Liverpool.
Genau. Und auffällig war unter anderem eben, Neymar und Mbappé arbeiten nicht nach hinten.
Ja.
Und die Mannschaft zerfällt, und das ist genau dasselbe wie mit Emery damals, der auch gesagt hat, oh, ja, ich möchte der Mannschaft Pressing beibringen, und dann ist nichts draus geworden. Lange Rede, kurzer Sinn, trotz all dieser Nicklichkeiten und Schwierigkeiten, die man so auf dem Papier sieht, es klappt tatsächlich wunderbar, und was mich am meisten überrascht, ist die absolut positive, das positive Bild von Tuchel.
Mhm.
Sowohl in den Medien als anscheinend auch bei den Spielern. Also die L'Equipe hatte Tuchel von ein paar Tagen oder Wochen, müsste schon wieder her sein, eine Titelseite gewidmet, Überschrift mit die Charme-Offensive.
Also Charme oder Charme?
Charme.
Ich weiß ja nicht, ob die so wortspielaffin sind wie so manche deutsche Fußballmedien, deswegen wollte ich lieber nachfragen.
Mhm. Du meinst wie so ein gewisser Podcast, der...
Ich habe noch nie Wortspiele
gemacht. Ja, ja. Genau.
also die Charme-Offensive hatten sie offensichtlich.
Genau, die Charme-Offensive. Und was da rauskam, war unter anderem eben, dass es hieß, es hatte früher Grüppchenbildung gegeben und es hätte Egos gegeben und das sei alles komplett weg, weil Tuchel ganz nah bei den Spielern sei, würde ganz viel mit ihnen reden. Alle würden sich von ihm wertgeschätzt fühlen. Er hat tatsächlich sehr, sehr viele junge Leute reingebracht. Das ist, auch das hatte Emery durchaus immer wieder gesagt, hat es aber dann nicht getan, weil, wie es hieß, die Profis dann sagten, ah, da ist die Kabine so voll, da haben wir keinen Bock drauf.
Klar.
Also da sind tatsächlich Leute, Nsoki, Diaby, Dagba, Ware, der junge Ware, der Sohn von, die zum Teil 4 bis 5 Einsätze hatten schon in der Saison.
Ach, Wahnsinn.
Also gar nicht so wenig. Und also ich bin tatsächlich etwas überrascht, auch von Tuchel. Ich erinnere mich so nicht an ihn, zumindest nicht in seiner Dortmunder Zeit. Ich habe jetzt auch auf Twitter ein bisschen mit ein paar Mainzern gesprochen oder mich ausgetauscht, auch mit Stammgästen aus einer Sendung Wortpiratin und so weiter. Und die haben gesagt, sie würden damals, als Tuchel in Mainz war, sei er sehr wohl ein Menschenfänger, ein Charmeur auch gewesen. Also es gäbe da verschiedene Ansichten und so weiter, ne, wie es ja immer so ist bei Menschen, aber das sei durchaus was sie bestätigen könnten, das habe er wohl in sich gehabt und das finden sie nicht verwunderlich.
Und so ja, sieht es dann auch bei PSG aus, aktuell zumindest. Andererseits hatten sie ja noch, also eine Niederlage erst in all den Spielen bisher, das war eben das angesprochene 2:3, ansonsten lief ja alles wunderbar und jetzt auch das 6:1 gegen Roter Stern war ja mehr als dominant und überzeugend. Das heißt, genau, so eine richtige Schwächephase oder Krise hat PSG ja auch noch nicht erlebt.
Ja, sie waren nicht in allen Spielen komplett beeindruckend. Nîmes hat ihnen ziemlich den Schneid abgekauft, auch wenn sie da am Ende gewonnen haben, der Aufsteiger. Auch Lyon hat trotz dieser 15-0-Klatsche jetzt am Wochenende, die erste Halbzeit war eigentlich gut von Lyon. Auch da haben sie wieder gepresst und Tuchel konnte nur Verratti aufstellen, weil Rabiot war gesperrt, musste Marquinhos in die Mitte ziehen und Marquinhos hat sich als nicht sehr pressingresistent rausgestellt, hat die Bälle dann weit und wuchtig nach vorne geschlagen. Es gab aber niemanden, der eigentlich im Kader ist, der weit nach vorne geschlagene Bälle gut annehmen kann. Und dadurch sind sie so ein klein bisschen durchaus geschwommen. Also dieses 5:0 in der zweiten Halbzeit voll verdient und Mbappé großartig. Aber du merkst schon nach wie vor, dass dieser Sechser fehlt. Was er gemacht hat, was sehr schlau von ihm war, ist Neymar zentral in die Mitte zu ziehen.
Mhm.
Vorher war es ja dieser Dreiersturm,
ja.
Cavani, Neymar, Mbappé. Und Neymar spielt jetzt den Spielgestalter, scheint sich da viel, viel wohler zu fühlen. Er arbeitet vor allem mit Mbappé sehr, sehr eng zusammen. Die scheinen sich sehr gut zu verstehen. Und gegen Nizza ist Tuchel mit so einer Art 3-4-2-1, so fast zum Tannenbaum irgendwie aufgelaufen. Und hat es dadurch geschafft, dass auch das Team nicht zerfallen ist. Was früher immer ihr großes Problem war, dass die vordere Reihe losgestürmt ist und die hintere Reihe verteidigt hat. Also du siehst schon auch, dass er da rumprobiert und versucht und seine taktischen Tuchel-Analytics-Fähigkeiten walten lässt. Das sieht schon alles nicht so schlecht aus.
Thomas Tuchel, das Google Analytics unter den Fußballtrainern.
Ja.
Wie macht sich denn Gigi Buffon beim PSG?
Auch erstmal überraschend gut.
Mhm.
Also das wirkte alles recht harmonisch. Ja, also ich meinte jetzt eher so im Sinne von Egos und Zusammenhalt und Rivalitäten, weil es gibt, also streng genommen gibt es keine klare Nummer eins. Möglicherweise werden sich Hörer noch erinnern an das Freundschaftsspiel, hätte ich beinahe gesagt. Das Nations, wie heißt es? Nations League Spiel. Ja. Deutschland gegen Frankreich. Da hat ja Areola im Tor ein paar Dinger rausgefischt und hat gezeigt, dass er ein durchaus guter Torwart ist. Und Buffon ist ja in der Champions League, war ja jetzt erstmal gesperrt. Mhm. Das heißt, Tuchel hat auch bewusst gesagt, ich möchte Areola gerne auch Spielpraxis in der Liga geben. Die haben sich jetzt so abgewechselt immer wieder mal. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich natürlich hat Buffon Klasse und Erfahrung und alles, aber Areola ist halt schon auch nochmal jünger und moderner. Und der ist nicht schlecht, der Junge. Also im Grunde, ja, streng genommen hättest du den Transfer möglicherweise nicht gebraucht. Vielleicht brauchst du ihn, um sozusagen Paris diesen Siegeswillen zu geben oder dieses psychologische Bild zu vermitteln. Jawohl, wir können Champions League. Ich glaube aber trotz allem immer noch nicht, dass sie für die Champions League höchsten Wein bereit sind, muss ich sagen. Also
ja gut, aber da ist ja auch noch viel Land hin. Vielleicht sehen wir dann auch noch mehr Tuchel im Fußball von PSG. Und für mich, da folge ich ganz der Linie meiner Eintracht Frankfurt-Freunde, für mich war Buffon immer nur ein Ersatz für den abgegangenen Kevin Trapp. Das war immer nur Plan B. Und so hört sich's ja auch
in
an.
In der L'Equipe gab es einen Kommentar vor kurzem, der sagt, früher war bei Paris wenigstens noch was spannend. Da wusste man nicht genau, legt sich Trapp wie ein Ei ins Nest und macht Aurier wieder irgendwelche Periscope-Sachen. Das war ja diese Sache, wo er damals über Laurent Blanc hergehetzt hat auf Periscope.
Ach ja, stimmt, richtig.
Und also das war ja fast so ein FC Hollywood sozusagen. Und jetzt ist alles so harmonisch und es ist ja fürchterlich. Und jetzt gewinnen sie die Meisterschaft auch noch ohne Skandälchen und.
Ja, wie ist denn da die Stimmung in Frankreich? Also 8 Punkte Vorsprung nach 9 Spieltagen, also fast ein Pünktchen Vorsprung pro Spieltag rausgearbeitet. Noch kein einziger Punkt Verlust, also kein Unentschieden, keine Niederlage. Dass es langweilig werden würde, konnte man schon annehmen. Aber ist man jetzt überrascht darüber, wie dominant PSG ist? Gibt es da irgendeine Hoffnung innerhalb der Liga oder haben die schon alle abgeschenkt und rechnen erst ab Platz 2?
Also da ich jetzt nicht in Frankreich wohne, kann ich dir jetzt sozusagen den Klatsch aus den Bürofluren nicht sagen. Ich würde aber mal annehmen, dadurch, dass Paris sowieso die ganzen letzten Jahre, wie gesagt, trotz diverser Schwächen immer gewonnen hat. Also wenn du auf die Tabelle schaust, dann musst du dir gar keine Illusionen machen. Überhaupt keine. Zumal es gibt noch nicht mal einen wirklich starken zweiten Herausforderer.
Was uns ja zum zweiten Herausforderer blinkt, dann lass uns doch direkt über die sprechen. Lille liegt auf Platz 2. 2 Niederlagen, 1 Unentschieden, 6 Siege, damit 19 Punkte. 8 Punkte Rückstand eben auf PSG, aber auch 3 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und Platz 4. Wie hat Lille das geschafft? Was müssen wir über Lille wissen?
Mit dem Roadrunner haben sie es geschafft.
Okay. Definiere bitte. Oder ist es der Roadrunner? Aber dann hätte ich das schon auf Twitter gesehen.
Also du erinnerst dich an den Roadrunner, was ist das? Looney Tunes, glaube ich, ne? Oder
ja, genau.
Dieser Vogel, der immer Map macht. Im Deutschen macht er Map, im Französischen macht er Beep Beep. Es ist ja jetzt modern geworden, dass Sturmreihen mit 3 Buchstabenkürzeln abgekürzt werden, ne? Finger mit Real und BBC an. Und Paris wollte ja nicht nachstehen und nannte seine Stürmer dann MCN, was keinerlei Sinn ergibt, aber es klang halt irgendwie cool.
Du, die USA mit statt NAFTA USMCA, also es geht nicht.
Und
die heißen Beep oder wie?
Genau, der Roadrunner heißt tatsächlich, der macht nicht nur Beep, der heißt auch Beep Beep. Ja, das heißt nicht Roadrunner, sondern heißt Beep Beep. Und jetzt darfst du eben raten, was das Kürzel der 3 Offensivkräfte von Lille ist. Das ist sind Bamba, Ikoné und Pepe. Also Beep Beep.
Mhm, ja.
Und die wirbeln alles durcheinander. Also das ist eine helle Freude. Streng genommen sind es noch nicht mal die also es ist noch ein Stoßstürmer vorne dran, der Loïc Rémy. Aber Bamba und Pepe halt auf den Außen.
Und die sind ja noch wahnsinnig jung. Also Ikoné ist 20, Bamba 22, Pepe 23.
Genau. Also Pepe kriegt auch jetzt schon die ganzen Meldungen mit, sämtliche Großclubs schauen auf ihn drauf. Der war letzte Saison schon bei Lille. Da hat er überhaupt nicht gut performt. Bamba und Ikoné sind neu dazugekommen. Die drei kommen ungefähr alle so aus derselben Region, verstehen sich ganz gut. Und man muss dazu wissen, dass Lille vergangene Saison eine richtig, richtige Seuchensaison hatte. Mhm. Also die standen im Grunde kurz vor dem Abstieg. Und zwar obwohl oder vielleicht weil sie gestartet waren mit einem ganz großspurigen Projekt, das sie ausgerufen hatten, dem LOSC Unlimited. Also LOSC ist die Abkürzung für Lille, Lille OSC. Und das Ziel war, großartiger Fußball zu spielen, gepaart mit Talenten. Und wir wollen im ersten Jahr mindestens Fünfter, im zweiten Jahr mindestens Dritter werden. Und sie hatten sich damals Bielsa geleistet als Trainer.
Ach ja, ich erinnere mich.
Genau, ja, das Missverständnis, der dann halt versucht hat, seinen Stil auf ein Team aufzupfropfen, das dafür offenbar nicht gemacht war und der auf PKs rumgepumpt hat und dann entlassen wurde. Und dann gab es Skandale mit den Spielern, dann wurden Spieler in Nachtclubs erwischt und auch besagter Pepe wurde auf die Bank verbannt, weil er ein gefährliches Objekt zum Training mitgebracht hat. Und so weiter und so weiter. Also großes, großes Chaos.
Großes Kino.
Großes Kino auch, ja. Und dann kam eben Galtier als neuer Trainer, der eigentlich eher den Ruf hat, naja, etwas konservativ vorsichtigeren Fußball zu spielen, von dem der Satz überliefert ist, kein Gegentor ist schon mal mindestens ein Punkt.
War ganz lange bei Saint-Étienne vorher.
Genau, war ganz lange bei Saint-Étienne vorher. Kann aber gut mit Spielern, ist auch ein guter Menschenführer und der hat es offenbar geschafft, diese Jungs alle in die Spur zu bringen und ja, spielt jetzt, lässt jetzt tollen Fußball spielen. Die Mannschaft hat sich ganz wunderbar gefunden, der Thiago Mendes im Mittelfeld, Brasilianer, ist auch sehr, sehr wichtig, ist ein sehr uneigennütziger zentraler Spieler, der schnell nach vorne weitergibt, wo sie dann die guten Stürmer vorne verarbeiten können. José Fonte ist neu dazugekommen, 34, aus Portugal in der Innenverteidigung, der ganz, ganz viel Gelassenheit auch ausstrahlt, der das alles wieder da mehr Sicherheit reingebracht hat, der auch den jungen Torwart, 23-jährigen Magnon, viel mehr Stabilität gegeben hat. Der spielt auch wahnsinnig auf. Also sie haben eine richtig schöne zentrale Achse, die da richtig stabil steht und dann und vorne halt Leute, die schwindlig spielen. Also Pepe hat beim 13-0 gegen Marseille quasi allein auseinandergenommen. Und das Problem ist halt, wenn du dich auf einen von den dreien konzentrierst, schlägt halt mindestens einer der anderen zu, aktuell.
Ja, interessant. Pepe, ein Rechtsaußen, ein junger Rechtsaußen in einer der europäischen Top-Ligen. Da horch doch mein FC Bayern-Ohr sofort auf. Aber gut, lassen wir da
viel
mal.
Spaß beim, viel Spaß beim Poker mit, ich weiß nicht, wer alles da in Verbindung gebracht worden ist, Manchester United und.
Ja, da glaube ich an die harten Verhandlungskünste von Brazzo Salihamidžić. Lass uns lieber weitermachen und mal über Monaco sprechen, denn entgegen der gängigen Erwartungen findet man die gar nicht an der Tabellenspitze. Wir müssen runtergehen bis auf den 18. Tabellenplatz in dieser mit 20 Teams besetzten Liga, bis wir Monaco finden. Erst ein Sieg, 9-13 Tore, 6 Punkte nach 9 Spieltagen. Was zur Hölle ist denn da los?
Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Okay, dann machen wir weiter mit Niem.
Nein, also man muss halt dazu wissen, ich bin ja Sympathisant von Monaco. Mein Cousin hat ja da gespielt. War der erste französische Verein, mit dem ich Kontakt hatte. Auch damals, als ich in Paris studiert habe, ein Jahr. Das war die große Meistersaison von Monaco 99-2000. Insofern liegen die mir durchaus am Herzen. Vielleicht bin ich da auch etwas gebiased. Ich habe absolut keine Ahnung. Also was klar war von vornherein, war, dass ein Umbruch stattfindet bei ihnen. Mhm. Sie waren ja dieser grandiose Meister, haben ja auch in der Champions League ganz, ganz wunderbaren Fußball gespielt damals mit der Mannschaft, mit eben Mbappé, mit Bernardo Silva, mit Fabinho, mit Bakayoko und so weiter und so weiter. Und die sind alle weg. Also mit Fabinho und Lemar sind jetzt quasi die letzten zwei aus dieser großartigen Generation gegangen. Stimmt nicht ganz, die Innenverteidigung ist noch da mit Jemerson und Glick. Aber es war klar, da kommt ein Umbruch und da wird was Neues sein. Das ist ja auch Monacos System seit einigen Jahren, dass sie junge Spieler verpflichten, sehr schlau scouten. Der Name dahinter bei dieser ersten Generation war übrigens Luis Campos, der ist zu Lille gewechselt. Also,
okay. Ich erkenne ein Muster.
Ja, wobei sie trotzdem, also sie haben grandiose Talente im Kader. Mhm. Ja, Golovin ist da gelandet, der dürfte dir als WM-Gucker noch bekannt sein. Tielemans ist noch immer da, der wartet noch auf seinen Durchbruch. Du hast einen Grand Sire, du hast Jovetic, du hast den Aholu, der bei Straßburg letzte Saison groß war. Du hast Henrichs verpflichtet.
Genau, von Leverkusen.
Von Leverkusen. Du hast einen Goebbels von Lyon geholt, wo die Lyon-Fans sehr, sehr sauer waren, dass er da gegangen ist. Du hast den Pellegrini, ein ganz großes Talent aus Italien, der als teuerster 16-Jähriger vor ein paar Jahren verpflichtet wurde von Monaco. Das war noch so eine durchgewieselte Nummer, weil du eigentlich so junge Spieler nicht verpflichten darfst, sondern und nur Goebbels
ist dann auch erst 16.
Kann sein, ja. Aber für den ist wahrscheinlich nicht so viel Geld geflossen. Also damals war das ein großer Aufreger.
20 Millionen Euro.
Echt?
Okay. Ja. Aber gut, okay. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie sicher da Transfermarkt.de ist.
Also jedenfalls war das mit Pellegrini die Geschichte, dass du eigentlich ihn nur dann verpflichten darfst, wenn deine Eltern quasi aus Jobgründen an den Ort ziehen. Mhm. Ne? Und dann sind halt die Eltern von Pellegrini aus Jobgründen nach Monaco gezogen.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da einen schönen Job auf einmal gefunden haben. Ja, und so hat Monaco genau. Ja auch den jüngsten Kader der gesamten Liga, also ein sehr großer Kader, 34 Spieler, gleichzeitig 34 Legionäre und ein Durchschnittsalter von 23,7 Jahren. Damit liegt man ja an der Spitze.
Wobei sie in der Startelf durchaus noch ein paar Veteranen haben, also Falcao spielt da immer noch rum. Und wie gesagt, ich glaube, Glick ist auch nicht mehr der Jüngste.
30, stimmt.
Ja, also von Glick und Jamerson bin ich überrascht, enttäuscht. Die sind richtig schlecht. Glick war ja immer der ganz große Abräumer. Jamerson, der durchaus der Ballverteiler. Kann sein, dass Glick auch einfach aus der WM müde zurückgekommen ist. Mhm. Aber also Jardim hat es bislang nicht geschafft, diesem Team eine Struktur zu geben, diesem Team. Er weiß nicht genau, wo er Tielemans hinsetzen soll, er weiß nicht, wen er einsetzen soll. Es gibt alles Gründe, ja. Es gab Verletzungspech. Du kannst sagen, die brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen. Wie du sagst, es sind junge Leute. Aber das sind auch junge Leute, bei denen der Großteil schon in A-Nationalmannschaften spielt. Also, insofern, es mag sicher eine psychologische Spirale sein, die da mit reinspielt. Jardim scheint selbst ratlos, so habe ich ihn auch nicht erlebt. Ich halte sehr, sehr viel von Jardim. Ich halte ihn für einen unglaublich unterschätzten Trainer, der viel zu selten bislang auftaucht, wenn große Clubs neue Trainer suchen. Er hat Überragendes geschafft mit Monaco in den letzten Jahren und immer wieder auch gerade mit jungen Leuten. Aber heute tauchte gerade die Meldung über den Ticker auf, dass offenbar sein Job bedroht ist. Und jetzt gerade Viertelstunde vor der Aufnahme tauchte bereits die Nachfolgemeldung auf, dass Favorit für die Nachfolge Thierry Henry sei.
Spannend.
Der bei Bordeaux im Gespräch war zu Anfang der Saison, aber dann da nicht genommen wurde.
Kann Thierry Henry Deutsch? Ich frage nur so.
Ich glaube nicht.
Für Leverkusen, Mann. Für Leverkusen. Stuttgart hat ja heute verkündet. Ja, also wir konnten
vielleicht,
das ja
vielleicht kann Jardim Deutsch lernen. Obwohl, Jardim kann gut mit Jungen. Der kann wahrscheinlich nicht so gut mit gestandenen Veteranen. Ich weiß es nicht.
Ich meine, wir konnten das ja auch mit verfolgen. Also jeder, der die Champions League ein bisschen näher betrachtet, da gab es eine Heimniederlage gegen Atletico und jetzt eben das 0-3 gegen Dortmund. Da konnte man schon mal Monaco sehen. Da fand ich aber gegen Dortmund Monaco gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Also ich wusste da schon über die schlechte Tabellensituation, dass es ganz der 18. war mir damals nicht klar, aber dass es nicht so läuft. Da fand ich eine Halbzeit Monaco eigentlich ganz okay. Was glaubst du, wie wird sich das jetzt drehen können? Wird sich das noch drehen können ohne Trainerwechsel?
Tja, das ist vermutlich die alte Frage bei immer solchen Sachen. Klar kannst du sagen, vielleicht bringt ein neuer Trainer auch dann die berühmten neuen Impulse. Vielleicht schaut er mit einem frischen Blick drauf. Vielleicht ist Jardim da irgendwie auch gehemmt durch irgendwelche, weil er zu lange da ist. Ich weiß es nicht, aber die Zeichen scheinen ja deutlich drauf zu stehen. Es ist nochmal von dem also von dem Talent, das da auf dem Platz steht, und ist das alles kein Grund, warum das nicht funktionieren sollte? Weil, ja, die mögen jung sein, aber also bei der Mannschaft, die in Nizza jetzt am Wochenende auf dem Platz stand, waren zwei Leute älter als 26, als 25 sogar.
In Rennes war es, glaube ich.
In Rennes, ja.
Genau.
Und zwar inklusive der Einwechselspieler. Mhm. Also es gibt auch andere Mannschaften, die jung sind.
Ja, ja.
Ja, die sind alle neu zusammen, müssen sich zusammenfinden, klar. Aber also 18. ist... Es gibt sehr viele Trainer, die Jardim beneiden würden für diese Spieler, die er da auf dem Platz hat, französische Trainer.
Das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Außerdem hast du mir vor der Aufnahme schon gesagt, wir haben ein bisschen abgesprochen, über welche Vereine wir zuerst sprechen wollen, dass du gerne ein paar Worte zu Olympique Nîmes verlieren würdest. Die sind Aufsteiger und liegen als Aufsteiger auf Tabellenplatz 14, das heißt aktuell komfortable 4 Punkte vor der Abstiegszone. Was macht denn Nîmes so erwähnenswert?
Also erstmal die Art und Weise, wie sie aufgestiegen sind. Sie hatten damals schon ein unglaublich kleines Budget in der zweiten Liga, obwohl sie aufgekauft worden waren von einem Geschäftsmann. Das nebenbei bemerkt, gibt es, glaube ich, keinen französischen Club, der nicht irgendwie einem Geschäftsmann wie auch immer gehört. In dem Fall ist es der Erfinder der Freebox. Das ist so ein Modem Setup-Box-Verschnitt, also so ein Internet-Provider-Dingensbummens.
Okay.
Und der scheint den Club auch so wie ein Startup zu führen, mit bewusst wenig Personal und durchaus geringen Gagen, die die Spieler verdienen.
Okay, aber abends beteiligt er sich am Sushi, was man dann holt, wenn Überstunden gemacht werden. Steht das richtig?
Ja, ja, cool. Und Nîmes ist ein Club schon so mit einem gewissen Mythos. Die waren in den 50er Jahren, hatten die ihre große Zeit. Also ich bin ja auch Fußball deutsch sozialisiert. Für mich fängt ja Fußball auch immer eigentlich erst richtig so 1962 an, und vorher gab es halt irgendwelche Oberligen und diverse Meisterschaften, aber das ist ja alles nicht so irgendwie richtig. Und Frankreich merkst du halt schon, dass die länger eine Liga haben, wo es halt wirklich auch Geschichten gibt. Also 50er Jahre waren Reims und Nîmes, haben sich große Schlachten um die Tabellenspitze geliefert. Reims war ja die sogar dann europäisch gegen Madrid aufgelaufen sind und so weiter und so weiter. Insofern ist es ein Name. Waren aber seit 30 Jahren nicht mehr in der, oder 25 Jahren nicht mehr in der ersten Liga, und kommen aus einer eher fußballverrückten Region.
In der Nähe von Montpellier und Marseille.
Genau. Und sind auch eher so ein bisschen Arbeiterstadt und spielen für einen Aufsteiger erfrischenden, hurra, offensiv orientierten Fußball. Also eine Mischung aus, also sie laufen viel, sie ackern viel, das ist dann eher so dieses Darmstadt-Element.
Ah, okay.
Aber also es gibt dann neue Spieler, die nach Nîmes kommen und sich dann wundern, warum sie im Training so viel laufen müssen, und sagen ihnen die Alten, ja, das ist bei uns so, das macht man bei uns so. Aber gleichzeitig nutzen sie eben diese Physis nicht, um sich hinten reinzustellen oder den Ball hinterher zu laufen, sondern um hoch zu pressen teilweise. Also es ist, Nîmes hat Marseille auseinandergenommen unter anderem. Sie haben 3-1 gegen Marseille gewonnen. Mhm. Wie gesagt, haben auch gegen Paris durchaus gar nicht schlecht ausgesehen. Also wenn Leute mal reinschauen wollen und in die französische Liga, man kann sich durchaus ein Spiel mit Nîmes anschauen. Die haben auch das Stadion ist immer voll, die Leute machen da ganz schön Stimmung auch. Das ist ein sympathischer Verein, finde ich. Mhm. Wie gesagt, haben auch viele junge Leute. Klar, sind trotzdem noch Aufsteiger, ne? Also muss man jetzt auch nicht überbewerten. Die werden da sicherlich nicht die Spitze der Tabelle stürmen, aber ist eine sehr schöne Story.
Ja.
Auf die man mal aufmerksam machen kann in diesem Medium hier.
Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Mit Olympique Nîmes wäre ich jetzt nicht unbedingt ums Eck gekommen. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, die du zur freien Verfügung hast. Aus all den tollen Vereinen mit ihren vielen Geschichten in der Liga, die es noch so gibt, wen würdest du denn noch so herauspicken und würdest sagen, die sind so erwähnenswert, dass du da jetzt ein paar Worte drüber verlieren möchtest?
Also ich muss ganz kurz nochmal auch Straßburg erwähnen. Und zwar, weil ich da war vor 2 Wochen, als sie gegen Dijon gespielt haben, und ich kann jedem, der irgendwie in der Region wohnt, nicht zu weit von Straßburg weg, echt nur empfehlen, da mal Groundhopping zu machen. Das ist eine absolut Bombenstimmung in dem Stadion. Die Osttribüne war es, glaube ich. Also da, wo die Ultras stehen, das sind eigentlich Stehplätze.
Mhm. Aber die Ultras die sitzen.
Die waren anderthalb Stunden, als wir ins Stadion kamen, relativ früh, war anderthalb Stunden vorher die Tribüne schon komplett gefüllt mit Leuten. Auf diesen Sitzplätzen eben, und die haben dann das ganze Spiel über haben die gestanden auf den Sitzplätzen und haben halt Stimmung gemacht. Mhm. Und zwar, also die müssen sich nicht verstecken vor diversen deutschen Vereinen. Das war ziemlich großartig. Und ich fand auch, das Team hatte durchaus, da war Technik drin. Also da waren kleine Doppelpässe drin, da waren Pässe drin, die mit der Hacke geschlagen wurden.
Und die waren doch schon letzte Saison gar nicht so schlecht. Die waren noch letzte Saison auch schon als Aufsteiger damals im Mittelfeld der Liga.
Ja, genau. So, ja. Also für den Aufsteiger und haben dann in einem grandiosen, denkwürdigen Spiel gegen Lyon haben sie einen Klassenerhalt geschafft mit einem Tor von Lenard. Also haben auch durchaus spannende Leute, den Spielgestalter Thomasson, 24, französisch-Kroate, Sissoko, kraftvoller zentraler defensiver Mittelfeldspieler, Motiba, 22, aus Südafrika, kam neu von Lille, Kevin Sohi, 21, Elfenbeinküste aus der eigenen Jugend, hat uns sehr gefallen, war sehr quirlig. Also auch, wie gesagt, du merkst schon, ich glaube, die französische Liga verkauft sich mittlerweile selbst als die Liga der Talente.
Mhm. Ein bisschen hört sich das auch so an.
Mir fällt tatsächlich auf, dass wo immer ich zuschaue, fast immer stehen irgendwelche Leute auf dem Platz, die U23 sind. Und zwar in einer Häufigkeit, die mir so in Deutschland in der Bundesliga nicht unterkommt, obwohl ja auch die Bundesligisten durchaus gerade in den letzten Jahren das verstärkt machen.
Ja, wobei auch gerade die Bundesliga viele französische Spieler ja jetzt sich geholt hat in den letzten Jahren. Das haben wir hier in der Schlusskonferenz auch schon mal festgehalten. Also umso erstaunlicher, dass da immer wieder neue Talente nachwachsen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber herangezogen werden können wieder an den Profifußball.
Ja.
Okay, also wir speichern ab. Straßburg ist eine Reise wert. Kann man mal ins Stadion gehen? Ja, zu wem lohnt sich denn vielleicht noch ein Kurztrip nach Frankreich?
Wie viel Zeit haben wir noch?
8 Minuten circa.
8 Minuten circa, okay, gut. Was sagt die Tabelle nochmal? Könnten wir.
Also, wenn ich mir jetzt was rauspicken müsste, dann würde ich dich fragen, warum Montpellier so gut dasteht. Aktuell auf Platz 4. Also es verwundert mich jetzt nicht komplett, dass die weit oben sind. Aber das scheint alles sehr solide zu sein mit erst einer Niederlage, 12 erzielten Toren und 7 kassierten.
Ja. Genau. Also Montpellier ist eine Mannschaft, die schon in der vergangenen Saison Prunkstück Defensive hat. Das ist sogar fast historisch bei ihnen. Du kannst mal raten, wer der All-Time-Top-Scorer für Montpellier ist, mit 84 Toren.
Puh.
Du kennst ihn.
Es muss ein Defensivmann sein.
Ja.
Wenn du das schon so einleitest. Tja, das könnte ja jeder sein.
Ja, es ist Laurent Blanc.
Ah, okay.
Ja. Laurent Blanc, der damals eigentlich noch deutlich offensiver gespielt hat, wohlgemerkt. Also sonst hätte er dann doch keine 84 Tore geschossen. Zwischen 83 und 91 war er da, wurde erst 89 dann zum Libero nach hinten gezogen. Aber also die waren durchaus immer gut, aber haben jetzt es geschafft, eben noch zwei echte Stürmer zu verpflichten und unterstützt durch eine klassische Nummer 10, durch Mollet, was ihnen viel, viel mehr Durchschlag bringt. Der Torwart Lecomte ist ein absoluter Superstar auch schon mittlerweile geworden, hat in diversen Fantasy-Football-Manager-Spielen unglaublich hohen Marktwert.
Ja, da wird vielleicht auch gerade der FC Augsburg hellhörig geworden sein. Ich kann irgendwie nicht umhin, bei der französischen Liga ständig dran zu denken, zu welchen Bundesligisten die Spieler wechseln könnten.
Das ist ja fürchterlich. Macht ja nichts. Und sie haben mit Hilton, dem Brasilianer, ein unglaubliches Unikat in der Innenverteidigung. Der ist 41 Jahre alt.
Ach, Wahnsinn.
Der hat, glaube ich, schon Meisterschaften. Also der hat damals schon die Meisterschaft mit Montpellier gefeiert und ich glaube sogar mit Marseille.
Unglaublich, wenn er, der wird jetzt dann im nächsten Jahr wird er sein 20. Profijahr anbrechen.
Ja, und er ist tatsächlich immer noch, er ist noch ziemlich agil. Er wirkt nicht wie jemand, der überfordert ist. Das ist echt beeindruckend. Insofern ja, also sie sind hinten stabil. Sie haben auch einen Trainer, der von den Fans hier armenischer Mourinho genannt wird. Also stehen eigentlich eher für.
Ach komm, wenn jeder Trainer, der armenischer Mourinho genannt wird, auch wirklich einer wäre, dann.
Er hat den verwirrenden Namen der Zakarian. Und das verwirrt mich als Deutscher immer fürchterlich, weil dieses der ist ein eigener Namensbestandteil. Und ich lese halt immer der, also irgendwie wie der so und so.
Aber was macht ihn denn zu Mourinho? Also Mourinho hat ja viele Eigenschaften. Welche davon qualifizieren ihn denn dazu, der armenische Mourinho zu werden?
Na, wie gesagt, eher die dass er defensiv spielen lässt halt.
Also ach so, aber nicht für Selbstbewusstsein, Umgang mit der Presse, Werbeverträge. Trophäenschrank.
Nee. Ach so, sondern okay. Er ist nicht für Spektakel bekannt und ich meine mich auch zu erinnern, dass Montpellier, also sie gewinnen immer eher 1-0 oder 2-1 und zittern sich noch durch die Endphase, als dass sie wirklich mal entscheidend mit 13-0 oder 14-0 gewinnen.
Okay, also schauen wir uns nicht an, wenn wir Spektakel haben wollen, aber definitiv.
Ja, wie gesagt, also durch diese neue Stürmerpaarung mit Laborde und Delors, sie stehen da oben, ne? Also wie viele Tore haben sie jetzt? Na gut, 12. 12, ja. Also,
ich habe auch hier noch die Seite offen mit den Schüssen pro Spiel und da ist jetzt Montpellier auf Platz 9 in der Liga. Da führt übrigens Olympique Lyon und zwar mit weitem Vorsprung vor Lille und PSG. Also die schießen häufiger aufs Tor als die erfolgreichste.
Ja, Olympique Lyon kann man sich definitiv anschauen, wenn man möchte, zumindest wenn sie einen guten Tag haben. Die haben möglicherweise eins der talentiertesten Mittelfelder. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu großartig werden, aber also weit über die Liga hinaus, sage ich mal. Da gibt's
stehen ja aber nur auf Platz 6.
Ja, weil Talent heißt halt nicht unbedingt, dass du jedes Spiel gewinnst. Und außerdem haben sie gerade ein 5-0 gegen Paris sich einen Klatscher eingefangen, dass sie nach der ersten Halbzeit nicht unbedingt hätten verlieren müssen. Und ne, da rechnen die 3 Punkte drauf, dann stehen sie plötzlich auf Platz 3. Also diese Pressing, Tabelle
was du
ist,
vorhin erzählt hattest.
Ja, also diese Tabelle ist sehr, sehr eng da gerade. Ne? Da gibt es eigentlich unter diesem Platz 2 bis 8, sag ich mal, waren in den vergangenen Wochen fast jeder von denen hat mal auf dem Podium rumgeschnuppert. Man ist wieder nach unten gefallen. Aber die drei Namen, die man sich bei Lyon merken kann, von denen ich glaube, dass sie auch demnächst irgendwann in ein paar Jahren bei Topclubs spielen werden, sind Toussaint, Houssem Aouar, technisch präzise, kann Rhythmus bestimmen, weiß, wie man ein Spiel beschleunigt. Und Dombele, der jetzt von Deschamps in den Nationalelf verrufen worden ist. Absolut enormer Mann auch.
Okay.
Und davor hast du dann noch jemanden wie Traoré. Du hast Moussa Dembélé gekauft, der erstmal nur Ersatzspieler war, aber auch, wenn er gespielt hat, durchaus gezeigt hat, was er kann. Also auch da, du hast Fekir gehalten, was niemand gedacht hätte. Der war eigentlich schon in Liverpool gefühlt. Dann gab es irgendein seltsames, angeblich war es ein Medizincheck, der irgendwie schiefgelaufen ist.
Memphis Depay also, spielt noch bei Lyon.
Genau, Memphis Depay spielt, aber der muss richtig kämpfen gegen diese Konkurrenz, die er da
gerade. Bitte sag mir, dass er gegen Martin, ich spreche ihn jetzt extra so aus, Terrier kämpfen muss.
Ja, weil er eben in die Waden beißt. Ja, ja, Terrier war einer der großartigen Spieler von Straßburg letztes Jahr und ist auch überraschend gut angekommen bei Lyon. Also ist ja auch noch relativ jung, 21. Insofern, die haben da Talent, die haben da tolle Spieler. Ihr Trainer ist immer so ein bisschen unter dem Verdacht, nicht gut genug zu sein, weil er halt kein großer Name ist, weil er aus dem Dunstkreis des Präsidenten kommt, weil er schon ewig im Club ist und der Präsident immer versprochen hat, dass Lyon einen Trainer bekommt, der seiner Statur würdig ist, der Statur des Clubs würdig ist.
Und das ist Bruno Genesio offensichtlich nicht.
Naja, wie gesagt, er ist kein Weltklasse-Name, ne?
Und Bruno andererseits ist schon mal sehr vielversprechend für einen Trainer.
Ja, und er hat Guardiola entzaubert. Also das Spiel gegen Man City war herausragend, was sie da geleistet haben.
Ja, richtig, ich erinnere mich, das hatte ich gerade schon wieder komplett verdrängt. Ja, da sieht man nämlich mal, das war der Auswärtssieg zum Auftakt in die Champions League 2:0, wenn ich mich
richtig erinnere. Genau, und dann liegen sie gegen Schachtar Donetsk. Liegen sie 2-0 zurück.
Mhm, genau.
Und schaffen zurück. Noch ein 2-2.
Ja. Stimmt. Ja, ich erinnere mich an Lyon. Weißt du, welcher Club mich noch immer besonders interessiert in der Ligue 1? Und es hat mit einem Wechsel zu tun. Saint-Étienne. Seitdem Nevin Subotić da spielt und ich dazu begleitend ihn in Auf für Ohren gehört habe, wie er erzählt hat, wie er sich für diesen Club entschieden hat, glaube ich, verstanden zu haben, ein bisschen eher, was für ein Verein Saint-Étienne ist und was für ein Fanumfeld da hat und auch welche Art von Fußball man da spielen will. Und jetzt schaue ich auf die Tabelle und sehe ein gemischt durchwachsener Start, aber nicht negativ. Also 4 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen, 11-12 Tore, aktuell Platz 5. Aber du hast ja schon vorhin richtigerweise gesagt, das ist alles sehr eng gerade. Wie läuft für die so?
Ich muss eine Gegenfrage stellen, von wann war die Folge? Die klingt interessant, die will ich hören.
Die war im Sommer, als er gewechselt ist.
Okay.
Da werde ich einfach verlinken und dir nochmal schicken. Ich packe sie auf jeden Fall in die Shownotes. War sehr interessant, auch weil er erzählt hat, dass er dann verschiedene Kriterien sich ausgesucht hat, nach denen er den Verein entscheiden wollte. Und dann hat er die in eine Tabelle eingefügt und hat dann nach einem Punktesystem, glaube ich, dann entschieden, zu welchem Verein er gehen will. Fand ich super. Das kam auch meiner Arbeitsweise total entgegen. Totale Statistik. Ne? Und dann ist ja Subotić sowieso einfach in allem, was er tut, großartig. Deswegen eine wirklich tolle Folge. Schicke ich dir sehr gerne den Link.
Okay. Also die Geschichte ist eigentlich, ist, dass sie in der Vorsaison waren sie defensiv stark, aber mit so einer alternden, eher müden Angriffsabteilung. Und da wurde dann gezielt nachgelegt mit Kasri, mit Kabeja auch. Auch die hatten den Trainer gewechselt. Da führt jetzt der 64-jährige Gasset Regie, der also eher so ein paternalistischer älterer Herr ist, der seine Spieler meine Kinder oder meine Kleinen nennt und so, aber anscheinend auch durchaus auch da wieder gut ist im Management, im Spielermanagement und der vor allem ganz großes Netzwerk hat, weil er die rechte Hand war lange, lange Zeit von Laurent Blanc. Mhm. Und der hat dann so ehemalige Größen nach Saint-Étienne geholt, wie M. Villar und so weiter. Das heißt, auch das Team ist eine Mischung aus jungen Leuten und so gestandenen Profis und so einige Namen, wo man denkt, hoppla, das waren doch mal aufstrebende Spieler, die es dann vielleicht nicht ganz so geschafft haben. Das Problem von Saint-Étienne ist, dass sie eigentlich zum Erfolg verdammt sind. Weil sie haben ihr Budget aufgepumpt auf, wenn ich kurz nachschauen, 74 Millionen Euro und das Gehaltsbudget um 25% aufgebläht.
Woher weiß man das so genau?
Weil die Präsidenten das erzählt haben und weil die Präsidenten verkaufen wollen den Club. Die beiden Besitzer zum Ende des Jahres. Der Verkauf war im Mai schon mal gescheitert an einen interessierten Investor. Das Problem ist, das ist so eine Braut mit so ein paar Flecken auf dem Brautkleid. Mhm. Die sind unter anderem nicht Besitzer ihres eigenen Stadions. Und 22% des Vermögens des Clubs sind noch sind in der Hand der Justiz, weil da ein Anteilseigner irgendwie wegen Betrugs verurteilt wurde oder sowas. Hm. Und die Präsidenten sagen, sie wollen nach dem Verkauf bitte gerne noch 2 Jahre im Amt bleiben jeweils.
Klar.
Das macht es.
Legen wir auch nochmal ab unter Argumente für 50+1.
Das heißt, das ist jetzt gerade in der Schwebe und vor allen Dingen hatten wir, wann war das denn? Anfang des Jahres, glaube ich, sind die neuen Fernsehrechte verkauft worden von Frankreich und die sind für einen ziemlich, ziemlich großen Batzen rumgegangen. Das heißt, ab 2020 fließt nochmal richtig, richtig Asche in die französische Liga. Und dadurch ist der Verkauf jetzt plötzlich nicht mehr so ganz so dringend, weil es kommt ja bald Geld. Aber sie haben offenbar einen Kredit aufgenommen über 25 Millionen Euro mit teilweise ziemlich hohen Zinsen. Und also wenn diese, wenn Saint-Étienne irgendwie bis 2020 absteigen sollte oder sowas, ja, wenn irgendwas irgendwie ganz schlecht läuft, dann haben sie ein richtiges Problem.
Ja.
Also, weil dann werden sie das alles nicht bedienen können. Das ist übrigens auch etwas, was Lille beinahe passiert wäre, 2017. Die wurden auch dann aufgekauft von einem Geschäftsmann. Hm. Also insofern, ja, Saint-Étienne steht gut da, spielen auch interessant, aber haben so ein bisschen die finanzielle Drohung im Nacken, dass sie tatsächlich das machen müssen. Und ebenso wie einige der anderen Clubs, was ich eben schon gesagt habe, du hast immer wieder Spiele gehabt, da waren sie großartig und du hast Spiele gehabt, da kam dann nichts. Also gerade der von dir angesprochene Subotic hatte durchaus auch schwankende Leistungen zuletzt. Kabeja auch. Hm. Haben dann auch mit ganz jungen Leuten plötzlich herum experimentiert. Nordin ist aufgetaucht im Kader. Selnaes ist auch, keine Ahnung, wie man den ausspricht, ist auch ein ganz spannender Typ. Der kommt aus Norwegen, der kam 2016 als angeblich bester Spieler der norwegischen Liga. Konnte das aber dann
langsam zeigen. Was immer das heißen mag. Also, ich meine, wir erinnern uns an Ødegaard, ne?
Ja, wo ist der eigentlich jetzt?
Da kann ich dir nicht mal aus dem Stand sagen. Also läuft sowohl bei ihm als auch bei mir.
Martin Ødegaard.
Er spielt bei Vitesse Arnheim.
Ah, schau an.
Na, gucken wir mal. Da steht vielleicht dann mal ein, wie sieht's denn eigentlich aus in der Eredivisie Kurzpass an. Aber ich würde sagen.
Oder in der norwegischen Liga.
Ja, oder in der norwegischen Liga. Ich scoute die Talente, bevor sie zu Talenten in Frankreich werden. Ja, mal gucken, wie abgespaced das noch werden wird. Es steht und fällt mit den Gästen und da warst du ein ganz hervorragender David. Vielen herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, selten in einem Kurzpass zu einer Liga so viele unterschiedliche Vereine untergebracht. Eine große Freude, da mit dir drüber zu sprechen. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, sehr gerne. Und die anrüchige Geschichte hebe ich mir dann für 93 auf und mache dann nochmal Werbung für dich dann.
Sehr gut. 93. Hört 93 und das war jetzt auch ein wirklich sehr professioneller, ich ziehe meinen Hut, Cliffhanger und Teaser, dass man auch bei 93 reinhört. Man kann dir folgen auf Twitter als @ngungongvn. Wir werden jetzt nicht jedes Mal erklären, warum du so heißt, aber man wird dich schon finden, ist auch verlinkt. Und dann machen wir es doch so, ich veröffentliche jetzt die Folge und du hörst das Auf-Ohren-Gespräch zu Nevin Subotic, werde ich dir gleich den Link schicken.
Ja,
wunderbar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt uns unterstützen unter rasenfunk.de/unterstützen und wie immer gilt, schon 1 Euro, schon 2 Euro im Monat reichen. Das heißt, überlegt das doch mal. rasenfunk.de/unterstützen. Ciao.